Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Ostermontag lese ich aus dem Propheten Jesaja, 25. Kapitel, die Verse 6 bis 9. Jesaja darf ganz weit in die Zukunft schauen, 600 vor Christus. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Liebe Gemeinde, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Das kann man auch wörtlich übersetzen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über seinen Jesus. Im Hebräischen ist es auf den Buchstaben genau dasselbe Wort, Heil und Jesus. Ja, und es ist dran an Ostern, Jubel und Freude, dass unser Herr Jesus den Tod überwunden hat. Und bei ihm gilt jetzt schon, was im Propheten Jesaja vorhergesagt ist und später für Israel und alle Völker gelten wird: Jubel, Freude, erfülltes Leben. Bei Jesus ist es geschehen. Bei uns aber muss noch einiges passieren, bis es soweit ist, dass alle Jesus bekennen als den Herrn, dass auch Israel ganz stolz sagt, schaut her, das ist unser Messias Jesus, unser König, unser Heil. Und was muss da wohl passieren noch, bis es soweit ist? Das ist eine bange Frage, denn die Völker hören zwar das Evangelium, die frohe Botschaft, aber sie weisen sie je länger, je mehr von sich. Sie wollen selber das Heil herbeiführen, das Klima retten, wie sie sagen, Flora und Fauna schützen, und dafür ist es ja schon fast zu spät. Was muss passieren? Nun, selten hat die Menschheit mit Hilfe der Vernunft Kurskorrekturen angebracht auf ihrem Weg. Meistens waren es die Katastrophen, aus denen man lernen musste und die dann letztendlich auch zum Umdenken brachten. Wenn wir die biblische Prophetie ernst nehmen, dann stehen solche an. Bevor eben Jesus wiederkommt, hat er auch vorhergesagt. Bevor alle Völker samt Israel jubeln werden, wie wir vorher gehört haben. Und zwei Dinge können wir dabei schon vornherein ausschließen. Einmal diese pessimistische Haltung, ach, der Jubel kommt doch sowieso nie. Das geht immer so weiter. Es wird ja schlechter auch alles. Geht bergab? Nein, es wird nicht immer bergab gehen. Es kommt diese Zeit, von der Jesaja gesprochen hat. Und zweitens können wir einen leichtfertigen Optimismus genauso ausschließen. Dass dieser Jubel und diese Freude ganz von allein kommen, wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen, um die Welt zu retten, und dann kriegen wir es irgendwie hin. Nein, politisch lassen sich nur gewisse Rahmenbedingungen herstellen für ein einigermaßen erträgliches Leben. Und erst die Ankunft des Messias, der nicht nur unsere Seelen, sondern auch die ganze Welt um uns herum in Ordnung bringen wird, heil machen wird, wird diese Welt verändern, dass Jubel und Freude für alle Völker möglich wird. Ich betone hier alle Völker. Zuvor müssen aber wohl noch einige Illusionen zerplatzen, sich manche Utopie ins Nichts auflösen. Und wenn das nur ohne schwere Not und Drangsal ginge, aber das ist leider vorhergesagt. Gerade das muss wohl der Ankunft unseres Herrn vorhergehen. Kurz zu den Abläufen, wie wir sie der biblischen Prophetie entnehmen können. Erstens, am Anfang steht die Verführung. So hat es Jesus auch gesagt. Lasst euch nicht verführen. Das ist das Erste. Wer sich verführen lässt, wird betrogen. Er geht einer Lüge auf den Leim. Egal, wie schön sie sich im Augenblick anfühlt, diese Lüge. Es ist und bleibt eine Lüge. Und zweitens, auf die Verführung folgt die Ernüchterung. Die Lüge entpuppt sich als ein leeres Wort. Die Menschen sind betrogen, Menschen müssen leiden, die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Es entsteht ein riesiges Durcheinander. Drittens, in ihrer Angst greifen die Menschen nach jedem Strohhalm, der ihnen Rettung verspricht. Sie versprechen sich dadurch Besserung, dass sie ihre Macht, alle Macht, wenigen Menschen anvertrauen und sie bevollmächtigen, alle Lebensbereiche zu regeln. Sie geben ihnen Macht über ihr Leben und Macht über das Leben anderer Menschen und verzichten auf die persönliche Freiheit. Viertens, alle müssen jetzt an einem Strang ziehen. Es wird niemandem erlaubt, sich dem gemeinsamen Kurs zu entziehen. Weil es jedoch immer welche gibt, die nicht mitmachen, sind sie schnell als die Schuldigen ausgemacht, deretwegen noch nicht alles funktionieren will. Man verfolgt diese Leute, um sie auszuschalten. Fünftens, die Machtfülle konzentriert sich früher oder später auf einen einzigen Menschen. Er wird politischer und religiöser Führer, und zwar für alle Menschen. Er lässt sich verehren und anbeten, selbst von Israel. Und auf diese Weise versichert er sich der Gefolgschaft aller. Und sechstens, auf diese Antwort, auf diese Menschenvergötzung, zieht Gott seinen Heiligen Geist zurück und nimmt die Seinen aus der Schusslinie. Und jetzt gibt es kein Halten mehr. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Bei den Menschen, aber nicht nur bei den Menschen, auch bei der Natur, auch die Gesetze der Natur versagen, die Naturkräfte drehen durch, Erdbeben und so weiter, Meteore. Die staatliche Ordnungsmacht versagt völlig, die Welt steht am Abgrund. Und siebtens, in dieser Not ruft das Volk Israel nach seinem Messias und er erscheint und eilt zur Hilfe. Und alle erkennen in ihm Jesus, den sie durchbohrt haben. Sie weinen um ihn und der Geist Gottes kehrt zurück. Jesus bringt diese Welt wieder in Ordnung. Soweit ein paar prophetische Pinselstriche. Man müsste das jetzt natürlich vertiefen, das können wir nicht machen und auch mit Bibelstellen belegen. Und um das geht es auch heute letztendlich nicht. Sie zeigen uns lediglich auf, dass das schöne Bild, welches uns Jesaja gezeichnet hat, dass der Herr uns bewirten wird mit einem fetten Mahl, einem Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist, dass dieses schöne Bild eben in der Zukunft liegt und wir es zu Ostern erst einmal vorfeiern können, vorab. Vielleicht auch mit einem guten Essen heute, ein wenig ins Schwärmen kommen, wie es wohl sein wird, wenn sich Friede und Freude einmal über alle Völker ausbreiten wird. Diese zukünftige Welt, die Jesaja gesehen hat, die wird keine Illusion bleiben, keine schöne neue Welt, die doch nie kommen wird, kein Märchenroman, der lediglich nichts anderes tut, als die Leute ein bisschen ihre Sehnsüchte aufzubauschen. Nein, die Bibel spricht von einer zukünftigen Herrlichkeit, die Gott tatsächlich mal geben wird, die sich durchsetzen wird, allerdings durch seinen Messias Jesus und nicht durch unsere menschlichen guten Taten, durch unsere politische Vernunft. Heute an Ostern sollen darum nicht die drohenden Katastrophen und Gerichte, sondern die Vorfreude bestimmend sein. Wenn uns Jesaja dieses üppige Festmahl schildert, soll uns das Wasser im Munde zusammenlaufen. Wir sollen in den anderen Völkern eine Bereicherung und Vielfalt der Schöpfung Gottes sehen und nicht eine Bedrohung. Jedes Volk hat seine Schönheit, seine Stärken, seine Würde, aber auch seine Schwächen und seine dunkle Seite. Und das soll auch so gesehen sein, dass das eine Volk das andere bereichern kann und die Schwächen ausgleichen. Die großen Imperien der Weltreiche sind immer daran zugrunde gegangen, dass sie die Eigenarten der Völker nicht genügend geachtet haben und so die Solidarität der Menschen verloren haben. Sagen heute schon die Engländer, was brauchen wir Europa? Sollen wir für die zahlen? Oder die Italiener sagen, lasst uns Schulden machen, die Deutschen zahlen es doch. Nein, die Imperien, und ich sehe auch in Europa die Gefahr, dass wir ein Imperium werden, wo die Menschen nicht mehr ernst genommen sind. Die Imperien können eine letzte Solidarität der Menschen nicht aufbauen. Sie sind einfach zu großflächig. Was gehen uns Leute, die 5000 Kilometer hier entfernt wohnen, was gehen die uns an? Nein, welcher Österreicher zahlt gern Aufbauhilfe für Bulgarien oder welcher Holländer zahlt gern Steuern für unsere maroden Autobahnen? Imperien sind zu groß und darum müssen sie politischen Druck aufbauen, um alles zusammenzuhalten. Ich bin ja gespannt, ob das Europa schafft, wie das weitergeht. Mein politischer Verstand ist da zu klein, gebe ich echt zu. Politisch habe ich wenig Ahnung. Aber mal gespannt, wie das weitergeht. Aber träumen dürfen wir. Träumen, dass die Menschen einmal unter der Gottesherrschaft gerecht regiert werden. Dass es eine Freude sein wird, einander zu begegnen, dass man kulturelle Unterschiede achtet und die eigenen nicht den anderen einfach überstülpt. Man darf davon träumen, dass Menschen miteinander fröhlich essen, keiner draußen bleiben muss und hungern, keiner seine Sorgen im Alkohol ertränken, keiner hoffnungslos dahin vegetieren muss. Man darf davon träumen, dass Männer und Frauen ein gutes Miteinander finden, dass Kinder willkommen sind und liebevoll erzogen werden, dass man mit Staunen und Ehrfurcht die Geheimnisse der Schöpfung Gottes enthüllt, dass Krankheiten besiegt und die Beschwerden des Alters gemindert werden. Man darf davon träumen, dass Jung und Alt füreinander sorgen und dass alle miteinander voller Hoffnung in die Zukunft gehen. Und dieses Bild durfte Jesaja schon sehen, schon lange, lange vorher. Und er hat es aufgeschrieben, damit die Welt danach nicht ohne Hoffnung bleibe. Und dass wir heute an Ostern auch eine richtige Vorfreude haben durch unseren Herrn, der auferstanden ist, alle Sorgen und Nöte einmal beiseite schieben. Und dazu haben wir ja auch allen Anlass, denn Jesus Christus hat den Tod überwunden und er wird auch, wie der Jesaja das vorhergesehen hat, unseren Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Ländern, denn der Herr hat's gesagt. Amen.